Also einmal Angst muss man auf keinen Fall haben. Ich sehe
Gut.
ADS absolut nicht als eine Katastrophenerkrankung. Es kann problematisch werden, wenn man es nicht erkennt und wenn man nicht damit richtig umgeht. Aber es wird immer wieder vergessen, die Vorteile auch, die jemand mit ADS hat, zu sehen. Sie sind Menschen mit ganz viel Energie, sind Menschen, die ein hohes soziales Empfinden haben, die sich häufig um Mitschüler kümmern, die sich ein hohes Gerechtigkeitsempfinden auch haben, die es absolut nicht ertragen, wenn der Lehrer zum Beispiel ungerecht ist. Also man sollte auch die positiven Seiten sehen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher. Ich bin Timo Teichler und es geht um unsere Kinder. Ne? Mein Kind ist unruhig, schnell abgelenkt, kann sich nicht konzentrieren, hat es ADHS. Was ist das eigentlich? Woran erkenne ich als Eltern Symptome? Wie treten die auf und was kann ich im Zweifel auch tun? Das klären wir mit Frau Dr. Kirsten Stollhoff, Vorsitzende der Ärztlichen Arbeitsgemeinschaft ADHS und Kinder- und Jugendärztin. Schön, dass Sie dabei sind in der Folge. Hallo.
Ja, guten Tag. Schön, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, wie sieht das aus? Was ist ADHS? Was versteht man darunter? Und ja, vielleicht auch welche Ursachen hat das?
Also ADHS ist eine zerebrale Entwicklungsstörung. Bestimmte Netzwerke im Gehirn funktionieren nicht so wie bei anderen Menschen gleichen Alters. Das hat natürlich auch was mit der Entwicklung zu tun. Und diese Netzwerke, die nicht funktionieren, die sind erforderlich, um zum Beispiel seine Impulse zu kontrollieren, um auf eine Sache sich zu fokussieren, sich nicht ablenken zu lassen, um die vielen Reize, die alle auf uns einstürmen, um die zu filtern und Wesentliches zu verstärken und dann auch darauf einzugehen. Das sind ganz spezielle Funktionen im Gehirn. Und das funktioniert nicht oder nicht gut bei Menschen mit ADHS.
Also eine Aufmerksamkeitsstörung, ne?
Es ist nicht nur eine Aufmerksamkeitsstörung, es geht schon darüber hinaus. Die Aufmerksamkeitsstörung fällt vor allem auch das Hyperaktive, das fällt auf. Aber es geht schon noch weit darüber hinaus. Sie sagten, woher kommt das? Wir wissen, es wird vererbt. 80% von denen, die es haben, da ist es vererbt. Es gibt jetzt keinen einfachen monogenen Erbgang, sondern es sind viele verschiedene Gene, die zusammenkommen, die dazu führen, dass diese Störung auftritt. Und verstärkt wird diese Störung durchs Umfeld, sodass sie die Kombination natürlich haben, Natur und Erziehung.
Ja, und das heißt jetzt, also wenn mein Kind jetzt irgendwie sich schlecht konzentrieren kann, dann ist das ein Anzeichen für so eine Störung oder sagen Sie, nein.
Das könnte sein. Es kann auch andere Ursachen haben, aber wenn Sie den Eindruck haben, dass ihr Kind, häufig kommen die Kinder im Alter so von 5, 6 Jahren schon zu uns und dann sagen die Eltern, mein Kind hört nicht. Und dann wird das untersucht und dann stellen wir fest, es hört sehr gut, aber es hört nicht zu. Und das ist es eben. Es fokussiert nicht auf das, was sie sagen, denkt an andere Sachen, dann kommt das nicht an, was sie gesagt haben. Es geht uns allen so manchmal, wenn wir sehr überfordert sind, wenn wir zu viel machen oder wenn zu viel um uns herum ist. Aber bei Menschen mit ADHS ist das eigentlich fast immer so. Es sei denn, und das macht es dann ganz schwierig auch für die Diagnose, aber das kann man mit Tests rausbekommen, wenn Menschen mit ADHS für etwas sich sehr interessieren, dann sind sie hoch motiviert und dann können sie auch sehr gut aufpassen. Dann haben sie eine gute Aufmerksamkeit. Das heißt, die Motivationsproblematik wird immer übersehen, aber die ist schon dabei auch.
Also Sie haben jetzt das Alter von 5 bis 6 oder 5- und 6-Jährige angesprochen. Heißt das, dass in diesem Alter das vorwiegend auftritt oder kann das auch schon von Kindern mit 1 Jahr, 2, 3, 4 Jahren oder noch später erst auftreten?
Also rückblickend sehen wir schon Zeichen schon von den ersten Lebensjahren an. Es ist da nur ganz schwer, weil die Entwicklungsvarianz so groß ist, dann gleich schon von der Störung zu sprechen. Oder sagt man einfach, naja, der ist einfach ein bisschen lebhafter als ein anderes Kind oder der ist halt etwas reizoffener. Oder da würde man sich sehr hüten, gleich eine Diagnose zu stellen. Man würde aber dann schon in dem Alter auch den Eltern raten, achten Sie drauf, dass Sie Grenzen setzen, dass Sie nicht zu viel Reize Ihrem Kind aussetzen, dass Sie darauf achten, dass eine Sache zu Ende gemacht wird und nicht 10 Sachen parallel laufen. Also solche einfachen Erziehungsmaßnahmen versuchen wir den Eltern dann noch nahe zu bringen. Aber wir würden zu dem Zeitpunkt noch keine Diagnose stellen. Man kann ziemlich sicher die Diagnose so ab dem Alter von, sagen wir mal, 5 Jahren stellen.
Und was sind jetzt so Anzeichen, auf die ich als Eltern achten sollte? Also ist es wirklich dieses, dass sie sagen, es spielt unglaublich viel mit anderen Sachen und macht nichts zu Ende, es hört nicht zu? Sind das die Dinge oder sagen Sie, es gibt zwei, drei andere Faktoren, wenn die auftreten, da können Sie eigentlich so gut wie sicher sein, dass Ihr Kind ADHS hat?
Nein, es gibt keine Einzelfaktoren und man muss das immer ganz im Kontext sehen, von der Entwicklung. ADHS zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben. Das heißt, wenn wir ein Kind, meistens sehe ich die Kinder mit 7, 8 Jahren, manchmal später, dann fange ich quasi bei der Familie schon an und frage erstmal, was denn bei den Eltern ist, ob sich da jemand wiedererkennt, ob da jemand zum Beispiel Schulschwierigkeiten hatte, ob ein sehr unruhiges Kind war oder im Gegenteil nur geträumt hat, ob da Auffälligkeiten waren. Dann geht es bei dem Kind quasi mit Geburt los, wird gefragt, hat es die sogenannten Regulationsstörungen gehabt, sprich hat es Mühe gehabt, als es dann auf die Welt kam, Reize zu verarbeiten, hat es vermehrt geschrien, waren da Auffälligkeiten. Dann schon so, na, so ab 1 Jahr, 2 Jahr fällt auf, dass das Kind sehr unruhig ist, auf den Arm sich nicht lange ruhig plötzlich hin und her wendet. Wenn es läuft, dann sagen die Eltern klassischerweise, und er lief mit 12 Monaten und von da an nur noch weg. Also trifft das zu oder fällt den Eltern da nichts auf? Dann im weiteren Verlauf, das Spielverhalten ist wichtig. Kann ein Kind sich an Grenzen halten oder verändert es dauernd die Regeln? Macht es ein Spiel zu Ende oder fängt es eine Sache an, macht die nächste Sache und hat nachher 10 angefangene Spiele. Das kann natürlich auch was mit der Erziehung zu tun haben, aber wenn ein Kind angeleitet wird, eine Sache zu Ende ma zu machen und er macht es trotzdem nicht, dann sollten Eltern sich fragen, gibt es da vielleicht ein Problem? Ein weiteres Problem ist die Impulskontrolle. Kinder mit ADS haben oft keine, ich nenne es keine Bremse. Die werden wütend, das passiert uns allen, aber wir können dann erstmal noch überlegen, will ich jetzt wirklich einen Wutanfall bekommen oder überlege ich mir erstmal, ob ich vielleicht andere Möglichkeiten sehe. Fällt Menschen mit ADHS sehr, sehr schwer, auch Erwachsene noch. Die kochen schnell über und es tut ihnen nachher leid, aber sie können sich in dem Moment nicht bremsen und kriegen dann einen Wutanfall. Und das ist bei Kindern oft sehr, sehr heftig und auch sehr anstrengend für die Eltern. Also da machen sie Sachen kaputt, aber können sich auch selbst und andere verletzen. Das sind so die Wesen. Dann frage ich immer so mit einem Alter von 5, 6 Jahren, würde man erwarten, dass Kinder eine gewisse Selbstständigkeit auch so in Handlungsabläufen schon zeigen. Also man legt ihnen eine Kleiderkette hin und dann schaffen sie es, sich anzuziehen. Ein Kind mit ADS braucht bis fast 10 Jahre immer noch die Mutter daneben, die sagt, mach das, nicht weil es das nicht kann, sondern weil es sein Ziel aus dem Auge verliert. Das fängt also an, sich anzuziehen, dann fällt ihm ein, ach, ich würde eigentlich lieber noch Lego spielen, dann fällt ihm ein, dass es, was weiß ich, wenn es im Badezimmer ist, dass es ja wunderbar ist, vielleicht mit Seifenblasen was zu machen. Also es hat völlig vom Vergessen, ist weg vom Bildschirm, dass es sich eigentlich anziehen soll. Und das tritt dann immer auf, wenn Zeitdruck ist. Also wenn das Kind zum Beispiel im Kindergarten oder zur Schule zu einem gewissen Zeitpunkt sein muss, muss die Mutter daneben stehen und sagen, mach das, mach das, mach das. Manche Kinder akzeptieren das, aber das führt bei nicht wenigen schon zu den ersten heftigen Auseinandersetzungen dann auch zwischen Mutter und Kind. Und dann das nächste Problem ist dann, wenn die Kinder entweder im Kindergarten, da fällt es manchen schon auf, spätestens in der Schule, auch da wieder keine Bremse hat. Also dazwischen redet. Im Kindergarten ist der klassische Morgenkreis, wo jeder was sagen darf und Kinder mit ADHS, die reden sofort dazwischen, die warten gar nicht dran, bis sie drankommen. Und das setzt sich dann auch in der Schule sofort. Die melden sich nicht, reden immer dazwischen. Die stören den Unterricht, meistens gar nicht zur Sache. Und das fällt den Lehrern sehr schnell auf. Von daher sehen wir diese Kinder relativ früh. Wo es viel schwieriger ist, Kinder mit ADHS früh schon zu erkennen, das sind die Kinder, die eher sich zurückziehen, die eher sich stören und nicht die anderen. Von denen die Lehrer nachher sagen, die hat garantiert kein ADHS. Die sitzt da immer ganz still und macht nichts. Und denen fällt dann leider nicht auf, dass diese Kinder überhaupt nicht ihr Potenzial ausschöpfen, dass die mit ihren Gedanken wegschweifen und überhaupt nicht beim Unterricht sind. guten Pädagogen fällt dann auf, die träumen viel, sind nicht da, wenn man sie anspricht oder brauchen Zeit oder wissen dann auch oft gar nicht, was gesagt worden ist. Das sind so die zwei großen Auffälligkeiten, die man sehen könnte. Also einmal die Hyperaktiven, die stören, und dann aber die eher ganz stillen, die sich selbst stören, die aber langsam sind auch und absolut nicht ihr Potenzial ausschöpfen.
Also höre ich auch raus, dass es so sozusagen in jeder Altersklasse irgendeine Auffälligkeit gibt, die nicht unbedingt sich,
Ja.
umso älter das Kind wird, exorbitant erhöht, sondern es ist halt, in Anführungsstrichen, immer was, so ein bisschen auffällig. Oder wird das dann immer schlimmer,
Ja,
also dass man irgendwann
genau.
mit
Das läuft
25
dann.
sich gar nicht mehr anziehen kann, jetzt beispielsweise, ne?
Ja. Okay. Nein, das läuft dann schon immer mit. Aber auch jemand mit 25 wird Mühe haben, etwas zu Ende machen. Das macht sich dann jetzt nicht mehr beim Anziehen bemerkbar. Das hat er inzwischen internalisiert. Aber er wird Probleme haben, eine Arbeit vorzubereiten. Er fängt dann an aufzuschieben. Oder er fängt an und dann fällt ihm auf, ach, ich würde eigentlich lieber noch das machen vorher und das. Also der hat auch Mühe, eine Sache zu Ende zu bringen.
Und wenn jetzt Eltern das jetzt hören und von den Symptomen, den sie gesprochen haben, vielleicht bei jedem oder jedem zweiten Punkt sagen, oh ja, ja, kenne ich,
Ja.
müsste man dann jetzt erstmal Angst haben, weil mit dem Kind was nicht stimmt und das ganz schlimm ist?
Also einmal Angst muss man auf keinen Fall haben. Ich sehe
Gut.
ADS absolut nicht als eine Katastrophenerkrankung. Es kann problematisch werden, wenn man es nicht erkennt und wenn man nicht damit richtig umgeht. Aber es wird immer wieder vergessen, die Vorteile auch, die jemand mit ADHS hat, zu sehen. Sie sind Menschen mit ganz viel Energie, sind Menschen, die ein hohes soziales Empfinden haben, die sich häufig um Mitschüler kümmern, die sich ein hohes Gerechtigkeitsempfinden auch haben, die es absolut nicht ertragen, wenn der Lehrer zum Beispiel ungerecht ist. Das macht sie nicht unbedingt gerade beliebter, vor allem nicht beim Lehrer, aber das sind auch Menschen, die sehr tolerant sind, die einem nicht ewig was nachtragen. Das liegt natürlich auch daran, dass sie es vergessen, aber sie sind auch ja in vielen Bereichen auch viel, wie man sagt, die denken eher parallel und nicht immer in Folgen. Die können also A mit 1 mit Grün verbinden und dadurch sehr kreativ werden und nicht immer nur die Reihenfolgen abarbeiten. Also man sollte auch die positiven Seiten sehen. Es ist aber so, dass ein Mensch, der ADHS hat, bei dem es nicht erkannt wird, der in der Schule sich quält und damit wirklich diese Abwärtsschleife macht mit Misserfolgen, schulischen Leistungsmisserfolgen, dann auch Außenseiter wird, weil er für die anderen zu anstrengend wird. Der Hyperaktive, der stört, da sagen die anderen, du nervst. Oder die Hyperaktive, die sich nie bemerkbar macht, da sagen die anderen, du bist ja eine Schnarchnase, du bist ja so langweilig, mit dir wollen wir nicht spielen. Also die sind irgendwie immer dann doch sehr Außenseiter allein, leiden darunter. Wenn sie dann mit viel Mühe vielleicht einen Schulabschluss geschafft haben, dann doch immer mit dem Eindruck, mein Gott, ich kann das alles nicht, ich bin mit allem überfordert. Die entwickeln kein Selbstwertgefühl, was sie brauchen für das Erwachsenensein. Und das macht es nachher schwer. Die entwickeln dann nämlich, und das sehen wir bei Erwachsenen mit ADHS, die kommen oft gar nicht wegen ihrer ADHS, sondern die erkennen das anhand von ihrer Kinder. Aber deren Diagnosen bis dahin sind Depressionen, Angststörungen,
Gut.
Burnout, Fatigue-Syndrom wird da jetzt viel geredet. Das sind so die klassischen Störungen, die Erwachsenen mit ADHS entwickeln,
Wenn Sie es gesagt
weil sie
haben,
einfach noch überfordert sind.
weil die überfordert. Sie haben jetzt gesagt, man muss es feststellen. Sie haben auch da schon von Tests gesprochen. Also was sind das denn dann für Untersuchungen, die man mit dem Kind dann macht?
Also wenn man ganz nach Leitlinien geht, braucht man keine vielen Tests zu machen, sondern man macht Fragebögen. Es gibt standardisierte Fragebögen, die Eltern ausfüllen, die Lehrer ausfüllen. Und das reicht offiziell noch. Ich finde oder wir finden, dass das nicht so ausreicht, dass es schon besser ist, noch mehr Informationen zu haben. Wir machen deswegen Tests. Wir wissen, dass im Zentrum der neuropsychologischen Störung des ADHS ist eine Störung des Arbeitsgedächtnisses, also der exekutiven Funktion, die Informationen zu speichern, modifiziert dann wiederzugeben. Und das kann man ganz gut in Testen erkennen. Da kann man zwei Kurztests machen, die beide aus dem WISC sind, in dem einmal die auditive Speicherung getestet wird und einmal die visuelle Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das ist eine Möglichkeit. Wir testen zum Beispiel in unserer Praxis immer sehr ausführlich, weil Ich denke, es ist auch wichtig für die Eltern zu erkennen, wo die Stärken und die Schwächen ihrer Kinder sind. Und das kann man anhand von solchen Tests auch immer ganz gut zeigen. Und von daher machen wir einen Intelligenztest, meistens den HAVIC, der über eine Stunde geht. Und da interessiert uns vor allem das Leistungsprofil. Und da kann man sehr gut sehen, dass die Kinder intelligent sind, also ein gutes, abstraktes und flexibles Denken haben, aber erhebliche Schwierigkeiten im Zugriff. Also sie sind vom Arbeitstempo entweder zu langsam oder sie vergessen Informationen, arbeiten zu flüchtig. Das merkt man dann auch bei einigen Untertests, die so in Anführungsstrichen die fluide Intelligenz abtesten, dass da letztendlich die Intelligenz da ist, aber nicht die Aufmerksamkeit. Und das ist eine wichtige Information von dem Test. Dann machen wir einen zweiten Test, der auch eine Stunde dauert, wo es nur um Konzentration geht. Da sehen wir die selektive Aufmerksamkeit, die fokussierte Aufmerksamkeit, aber auch die Daueraufmerksamkeit. Das ist auch wichtig. Kinder mit ADHS sind schnell erschöpft, weil sie sich bemühen, sie wollen ja was lernen, zum Beispiel in der Schule, und sind dann schon nach einer halben Stunde spätestens sowas von erschöpft, dass sie überhaupt nichts mehr aufnehmen können. Und bei anderen Kindern geht dann immer noch was. Und die kommen dann nach Hause von der Schule, wenn die Eltern sie fragen, was habt ihr denn gemacht, dann wissen sie das auch gar nicht, weil sie eigentlich gar nichts gespeichert haben und haben eigentlich nur ein Bedürfnis, sich entweder hinzulegen oder zu toben oder, und das ist jetzt das nächste Problem, eben in visuellen Medien zu versinken und da ja so wie eine Art Flucht auch, alles zu vergessen, was sie tagsüber an Frust erlebt haben.
Wenn jetzt
Jetzt zu den Tests zurückzukommen, was noch wichtig ist bei den Tests, das machen bei uns Psychologen, da ist noch die Verhaltensbeobachtung. Also wie ist die Frustrationstoleranz des Kindes, wie kann es überhaupt Instruktionen aufnehmen, umsetzen. Also das ist so ein sehr weit gefächerter Bereich, den wir versuchen dadurch abzudecken. Und wie ängstlich ist das Kind dabei? Auch das ist nochmal wichtig, inwieweit man da noch andere Auffälligkeiten mit erfasst.
Warum ist Angst, also da hat dann viel Angst oder wenig Angst?
Viel. Kinder, gerade die Hypoaktiven, die haben oft entwickeln die parallel eine Ängstlichkeitsstörung. Wir wissen nicht genau den Zusammenhang. Es kann sicherlich eine Folge auch sein, wenn ich mit ADHS häufig nichts bei mir hängen bleibt, ich viel vergesse. Dann entsteht hier immer so eine gewisse Ängstlichkeit, habe ich auch an alles gedacht? Ich rede lieber nichts, weil wenn ich was sage, könnte es ja auch das Falsche sein. Und so entwickeln die Ängste auch in der Überzeugung, sie machen sowieso alles falsch.
Und diese Tests sind dann ab wie vielen Jahren? Also ab wie vielen Jahren macht man die? Also mit wie alt ist das Kind?
Den ersten Test, das ist ein ganz einfacher Konzentrationstest, Apfel-Birnen-Test, kann man schon ab 4 Jahren machen. So aussagekräftig, die größeren Teste machen Sinn, ja, so ab 6 Jahren.
Und
Man
was?
kann sie schon früher testen, aber das sind die Randbereiche und da sind die Ergebnisse nicht so sicher verwertbar.
Und was mache ich denn dann? Also wie sieht dann die Therapie denn aus, wenn ich denn dann weiß, okay, mein Kind hat das oder hat Nuancen davon oder wahrscheinlich gibt es ja auch unterschiedliche Schweregrade, vermute ich jetzt mal. Was tue ich dann?
Also der erste Schritt ist die Aufklärung. Wir nennen das Psychoedukation auch. Die besteht einmal wirklich in der Aufklärung der Eltern. Und das ist ein ganz großer Schritt schon. Einmal entschuldet es auch die Eltern, muss man auch sehen. Die Eltern machen sich ja viele Gedanken, dass sie was falsch gemacht haben. Das wird ihnen auch sehr leicht und schnell vom Umfeld vermittelt, meistens aus der eigenen Familie. Du kannst dein Kind nicht erziehen oder du musst einfach mal. Und wenn den Eltern klar ist, ja, mein Kind hat da einfach Schwierigkeiten und das ist nicht nur die Schuld der Eltern, sondern das ist das Kind selbst, was einfach einen ganz anderen Umgang auch braucht und auch Verständnis, dann ist das schon ein ganz großer Schritt. Also wir machen zum Beispiel bei uns, wir machen eine sehr ausgiebige Psychoedukation, das ist 2 mal 1,5 Stunden, kommen die Eltern in Gruppe jetzt und erfahren, was ist der aktuelle Wissensstand über ADHS und dann auch, was hilft nicht, um damit eine Basis zu haben, mit der sie dann umgehen können und dann individuell, wie es für sie und ihr Kind möglich und geeignet ist, dann weiterzugehen. Und es gibt gute Bücher auch. Ich empfehle auch immer, sich an die Eltern-Selbsthilfe anzudocken. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die sehr aktiv ist, sehr gut aufgestellt und gut Informationen weitergeben kann. Wir sprechen auch mit den Kindern, gerade wenn die älter sind, schon so sagen wir mal so ab 6, 7 Jahren, können wir ihnen schon sagen, einmal du bist nicht dumm, denn das denken die Kinder oft. Die denken, alle anderen können lernen und können sich was merken, nur ich nicht. Dann sagen wir, es hat gar nichts mit Intelligenz zu tun. Du hast da einfach das Problem, dir eine Information, was zu merken. Und das ist auch schon wichtig für die Kinder, das zu wissen. Du musst dich trotzdem anstrengen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich kann mir nichts merken, ich brauche nicht in die Schule, sondern du musst einfach, es ist anstrengender für dich, aber es steckt ganz viel in dir. Und dann versuchen wir auch zu gucken, wo ist das Problem, wenn das Kind zum Beispiel ein Problem hat mit der Affektkontrolle, immer schnell wütend wird, mir nochmal in einer 1-zu-1-Situation zu besprechen, was kannst du machen, damit du eben nicht gleich wütend wirst? Wie kannst du mit deinen emotionalen Schwankungen besser umgehen?
Also Handlungsalternativen aufzählen.
Ja, also wir sind ganz handlungsorientiert dann auch. Und also Verhalten, das ist keine Verhaltenstherapie in dem Sinne, aber verhaltenstherapeutische Techniken letztendlich vermitteln. Die Kinder bekommen oder die Familie bekommt einen Nachteilsausgleich für die Schule mit der Bitte, dass die Lehrer aus pädagogischer Sicht gucken, wie sie das Kind unterstützen können. Und da, auch das ist hilfreich, weil die Lehrer dann erkennen, das ist nicht ein Kind, was entweder dumm ist oder faul oder vielleicht einfach nur ein Kind, was sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt haben, weil sie sich viel mehr um die anderen kümmern mussten. Und dann geben sie dem Kind vielleicht mehr Zeit, weil die haben ja ein Zeitproblem. Beginnen ist schon schwierig, aber fertig werden sie dann auch nie. Und dass sie vielleicht mehr Zeit haben dürfen. Oder ein Lehrer, das fand ich wunderbar, hatte mal einem meiner Patienten erlaubt, dass er Klassenarbeiten in einem eigenen Raum schreiben darf, mit 2, 3 anderen Kindern. Und wir kamen so drauf, weil dieses Kind eine Klassenarbeit hat immer schlechte Noten, hat immer viel gelernt, konnte das auch zu Hause, kam dann in die Klassensituation, hat immer seine 5 und 6 geschrieben und dann war es einmal krank und durfte die Arbeit nachschreiben und da hat es aber eine 1 geschrieben. Der einzige Unterschied war letztendlich, dass er in einem eigenen Raum war und nicht mit den anderen zusammen. Und der Lehrer hat das erkannt und hat dann auch akzeptiert und sich dafür eingesetzt, dass diesem Kind die Möglichkeit gibt, dass es eben an sein Potenzial durch individuellere Maßnahmen herankommt. Das ist nicht in jeder Schule möglich. Dazu ist auch nicht jeder Lehrer bereit. Aber kleine Sachen können sie machen. Sie können mehr Zeit geben. Sie können erlauben, zum Beispiel mit Kopfhörern zu arbeiten. Sie können, die Kinder sitzen in der ersten Reihe, so dass der Lehrer mehr Fokus auf die und sie vielleicht auch immer mehr mit einbeziehen kann. Das ist so die Basis. Also Psychoedukation, Eltern, einfache Verhaltensregeln und die Lehrer mit einbeziehen, um zu versuchen, das Umfeld zu optimieren, weil das Umfeld spielt natürlich eine Rolle. Da sagen wir meistens, wir warten jetzt ab so 3, 4 Monate, was das gebracht hat. Und dann entscheiden wir weiter, ob wir zu weiteren Maßnahmen gehen. 80% ungefähr der Kinder, die brauchen noch mehr. Da entspannt sich zwar vieles. Der Stress zu Hause wird weniger, es kommt weniger zur Auseinandersetzung, aber die Kinder träumen, haben immer noch Mühe, sich zu fokussieren, sind in Gedanken weg, lernen in der Schule nichts, sind dann frustriert, weil sie einfach, ja, ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Das merken die Kinder ja auch schon. Die wollen ja gut sein und die wollen ja lesen und schreiben und rechnen
Aber irgendwie kriegen sie es nicht auf
lernen.
die Kette.
Ja, genau. Und bevor sie nun ganz aufgeben und gar nichts mehr machen, da ist dann der nächste Schritt und das sind die Medikamente. Also einmal wissen wir von der Neurobiologie des ADHS, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn fehlen, die diese Netzwerke antreiben und die dazu führen, dass dann Impulse oder Reize besser verarbeitet werden können, besser gespeichert werden können und Kinder fokussiert oder auch Erwachsene fokussiert eine Sache bearbeiten können und auch insgesamt eine bessere Impulskontrolle haben. Und diese Botenstoffe können durch Medikamente das ist entweder Methylphenidat oder Amphetaminsulfat, die haben beide in Studien eine sehr hohe Wirksamkeit gezeigt, ersetzt werden. Es wirkt relativ schnell. Es ist also kein Medikament, wo man erstmal so 3, 4 Wochen warten muss, sondern wenn man die richtige Dosis hat, nach einer halben Stunde Einnahme, kann das Kind plötzlich zuhören, so wie es zuhören kann, wenn es hochmotiviert ist. Also es ist keine völlig neue Situation, aber eine Situation, die leider zu selten für das Kind ist, weil 80% unseres Schulalltags oder unseres Alltags sind ja Sachen, die eher langweilig sind, die sich wiederholen, wo ein Mensch mit ADHS eben sich schlecht fokussieren kann. Und ja, und dann fangen wir steigern das langsam, weil jedes Kind braucht eine andere Dosis. Und es wird dann so lange gesteigert, bis die Eltern, bis die Lehrer rückmelden, jetzt ist es deutlich besser. Wir kontrollieren das dann mit kleinen Tests nach, eben Tests fürs Arbeitsgedächtnis und auch mit der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit, um dann ein bisschen objektivere Veränderungen beobachten zu können. Und dann wird das erstmal als Dauertherapie eingenommen.
Und das sind dann Tabletten, Tropfen, wie muss ich mir das vorstellen?
Das sind in der Regel Tabletten oder Kapseln, die man auch aufmachen kann. Und das schmeckt eklig. Also dieses Pulver, was drin ist, man kann es aber auf Apfelmus oder Nutella oder was auch immer. Und wenn das Kind keine Kapseln schlucken kann.
Und das ist dann eine Lebensaufgabe, diese Therapie?
Nein, nein, tatsächlich nicht. Es ist so, dass sowieso die meisten, also einmal muss ich sagen, diese Medikamente werden auf Betäubungsmittelrezept verschrieben. Trotzdem kann man beruhigend sagen, sie machen nicht abhängig. Wenn die Eltern es den Kindern nicht geben morgens, dann vergisst es das Kind. Und damit ist das schon mal der beste Beweis, dass keine Abhängigkeit ist. Eine Abhängigkeit unterstellt ja auch, dass mir was fehlt, dass ich danach suche, dass ich geradezu süchtig danach bin. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, was süchtig nach der Tablette war. Wenn die Mutter es vergessen hat, dann lief es dann eben ohne die Medikation in die Schule. Und wenn es Pech hatte, hat die Lehrerin dann gleich angerufen und hat gesagt, was ist denn heute mit ihrem Kind los? Die Medikation muss auch nicht lebenslang gegeben werden. Es ist tatsächlich so, dass die Netzwerke angestoßen werden durch die Medikation. Und wenn dann das Umfeld optimal ist, wenn dann Grenzen gesetzt werden, wenn dann die Kinder lernen, unter der Medikation Verhalten zu entwickeln, die einfach auch hilfreich sind, dann kann man, wir es wird auch offiziell wird empfohlen, nach einem Jahr immer schon eine Absetzpause zu machen. Das ist in der Regel zu früh, aber wir können bei einem Teil der Kinder schon so nach 2, 3 Jahren auch endgültig absetzen.
Ach so, und dann ist das, ach so, dann
Und
sind schon solche Verhaltensmuster aufgebaut.
ja. Und das hängt sehr, also wir haben als positive, also man nennt es ja Resilienzfaktoren, als positive Faktoren haben wir erkannt, je schlauer das Kind ist, je hilfreicher das Umfeld ist, inklusive Schule, umso früher können wir wieder absetzen. Die haben dann immer noch etwas Mühe, aber die schaffen das, das zu kompensieren, um damit
Das ist
umzugehen.
ja super, oder? Also, ich hätte gesagt, das wäre jetzt wirklich ein lebenslanger Prozess, jeden Tag eine
Nee,
Kapsel.
nee, nee. Ist kein lebenslanger Prozess. Es gibt bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen muss man es bis zum Schulabschluss geben. Wenn sie dann studieren, ist ja toll, dass sie den Schulabschluss dann auch geschafft haben, brauchen sie es teilweise noch für Prüfungen. Viele nehmen es nur noch nach Bedarf. Also ich habe einige Jugendliche, die jetzt so in der Abiturphase sind, die nehmen es sowieso schon lange nicht mehr am Wochenende, auch nicht in Ferien, weil sie da den Alltag geregelt bekommen. Aber für das Vorbereiten, fürs Lernen, für solche Situationen brauchen sie es noch. Die brauchen es dann aber zum Teil auch schon nur noch für die Klassenarbeiten, für die Abiturarbeiten und sonst nicht mehr. Und bei Erwachsenen ist es auch so, ein Teil der Erwachsenen, vor allem die, die es von klein auf an bekommen haben, die nehmen es nur noch bei Bedarf. Die sagen, jetzt habe ich eine ganz wichtige Konferenz, da raste ich immer aus, wenn ich, oder ich bin unerträglich für die anderen, weil ich nicht aufhöre zu reden. Und dann nehmen die Medikation und können dann ganz anders zuhören und sind dann teamfähiger, um es mal so zu sagen.
Aber ich habe es schon richtig verstanden, dass es unterschiedliche Ausprägungen von ADHS gibt, ne?
Ja,
Es gibt, sag ich mal,
ja.
eine softe und dann gibt es eine sehr, sehr heftige,
Ja.
wo dann einfach alles das, was Sie beschrieben haben, nur extremer stattfindet, ne?
Ja, ja. Und da spielt das Umfeld natürlich schon eine Rolle. Also sagen wir so, eine extreme ADHS ist für jedes Umfeld sehr schwierig. Aber bei einem ungünstigen Umfeld wird es zu einer Katastrophe.
Was ist
Bei
denn eine
einem sehr
Katastrophe dann? Wie definieren Sie das?
Katastrophe, das wäre dann, fliegt aus der Schule, geht ins
Ach so.
Dissoziale. Das sind die sehr früh mit Polizei auch Kontakt haben. Bei einem sehr stabilen Umfeld können auch die sehr stark ausgeprägten ihren Platz finden und ja auch eine gute Lebensqualität haben. Und die Softe, würde ich sagen, muss man kann man schon sehr früh bei einem guten Umfeld die Medikation weglassen. Und bei einem weniger guten Umfeld, sei es jetzt schulisch oder sei es auch zu Hause, wird man das noch etwas länger geben müssen. Aber auch die müssen nicht ihr ganzes Leben lang nehmen.
Aber kann ich denn jetzt, also wenn ich jetzt als Eltern irgendwie früh den Verdacht habe, dass mein Kleinkind ADHS hat, kann ich als Eltern denn selbst schon früh präventiv was tun, damit es sich vielleicht gar nicht erst stark auslebt? Oder sagen Sie, na, das ist halt schon so verankert, das wird sich sowieso ausleben? Also was können Eltern tun, präventiv, aber
Ja,
auch dann in Akutsituationen?
wenn es über die Ausmaß der Ausprägung, die Genetik, kann man relativ wenig aussagen.
Stimmt, ja.
Da können die Eltern natürlich auch nichts mehr verändern. Aber wie Sie schon gesagt haben, man kann was tun mit Umfeld schon von klein auf an. Da geht es um Grenzen setzen, um konsequent sein. Wenn die Eltern an einem Strang ziehen, also konsistent sein. Und wenn die einmal Nein gesagt hat, dann beim Nein auch bleiben. Darauf achten, dass die Kinder nicht zu viel Sachen auf einmal machen. Darauf achten, dass eine Sache zu Ende gespielt wird. Darauf achten, dass das Spielzimmer nicht immer aussieht wie
Chaos.
genau, sondern vielleicht mit Schränken die Spielsachen so wegpacken, dass das Kind tatsächlich auch nur ein Spielzeug zur Verfügung hat. Also da sehr drauf achten. Und ich finde, man sollte oder ich empfehle immer ganz viel raus in die Natur zu gehen, weil Bewegung tut ein Kind mit ADS gut und in der Natur lernt es auch ganz viel und ist natürlich je nachdem, wo man hingeht, aber wenn ich mit einem Kind im Wald oder im Zoo oder wie auch immer gehe, sind das ja nicht so viele Reize, ja. Und wenn man das immer wiederholt, dann ist das für Kinder mit ADHS sicherlich eher hilfreich und stabilisierend.
Ja, Sie haben jetzt Bewegung angesprochen. Bewegung grundsätzlich ja immer gut für alle Kinder. Und die Heimatkrankenkasse unterstützt euch auch dabei, auch in Form von Prämien. Gibt zum Beispiel einen 15-Euro-Bonus, wenn euer Kind Sport macht. Das ist das Kinderbonusprogramm der Heimatkrankenkasse für alle Versicherten bis 15 Jahren. Es reicht da schon eine Maßnahme aus, um eine Prämie zu erhalten. Erklären wir euch aber auch auf der Homepage. Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Haben Sie denn noch einen Tipp, was man machen sollte in seiner Freizeit mit einem ADHS-Kind? Also gibt es Dinge, die gut tun?
Tiere spielen eine ganz große Rolle für Kinder mit ADHS. Ich würde auch schnell einen Kontakt zu Tieren suchen, weil das Kindern schon auch einen gewissen Halt gibt.
Was ist so mit dann ruhigen Sachen machen, also viel vorlesen, dass man halt nicht irgendwie aktiv was macht? Wäre jetzt mein Gedanke, wenn jemand sehr hyperaktiv ist, dass man dann eher sagt, komm, wir nehmen uns mal Zeit für uns, lesen was vor, gucken auf der Parkbank
Ja.
Leuten zu, was auch immer.
Wenn Ihr Kind das mitmacht, ist das toll. Also runterfahren ist völlig richtig. Ich würde auch abends immer weil Kinder mit ADS haben nicht selten Einschlafschwierigkeiten, die können nicht runterfahren. Also immer die gleichen Abläufe abends vorm Einschlafen, aber dann auch darauf achten, dass irgendwann ein Punkt ist, wo das Kind dann, wo man dann sagt, so und jetzt ist Schluss, ja. Und nicht immer die nur sich auf das Kind einstellen dann. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Gratwanderung zu gehen, die Grenzen zu setzen und da auch konsequent zu sein und gleichzeitig aber erkennen, dass es für Kinder mit ADS alles auch viel schwieriger ist.
Ja, weil sie es im
Dieses
Kopf nicht
Zeit.
so sortiert kriegen
Ja,
dann.
ja.
Ja, wir
Aber Vorlesen ist wunderbar und ich würde aber immer die gleichen Sachen wieder vorlesen. Also nicht denken, dass man jeden Tag was Neues vorlesen muss, sondern ganz viel auch mit Wiederholungen arbeiten. Und vielleicht dann auch die nächste Stufe, dass das Kind mal vorliest.
Warum immer das Gleiche?
Weil Wiederholungen wichtig sind.
Okay. Jetzt haben wir viel über die Kinder gesprochen. Was ist denn mit den Eltern? Also Sie sagen ja auch, das ist für Eltern dann, wenn das sehr ausgeprägt ist, sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Die sind dann völlig fertig, weil jeder Tag irgendwie nur Power, 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 ist und sie selbst nicht zur Ruhe kommen. Oder wie ist das dann für die Eltern?
Ich denke, für die Eltern ist das einmal sehr anstrengend, weil häufig hat jedenfalls einer der Elternteile selbst ADHS. Und es wird ja über Genetik vererbt. Und ich stelle das zunehmend fest. Die Eltern erzählen mir dann ihren Lebenslauf. Manche sagen selbst, ich möchte nicht, dass mein Kind dasselbe erleben muss, was ich erlebt habe. Fangen Sie bitte sofort mit den Medikamenten an. Ein Teil der Eltern ist aber einigermaßen gut mit Hürden eben durch die Kindheit und Jugend gekommen. Die wussten halt nicht, dass es auch anders möglich ist. Und stellen jetzt einmal fest, dass sie wie sozusagen alles gemeistert haben, wie mit Ketten an den Füßen, ja. Und sind aber selbst am Limit, schon immer schon, und jetzt durch dieses sehr anstrengende Kind ja noch mehr. Und da empfehle ich auch so schnell wie möglich, dass die Eltern selbst gucken, ob sie bei einem Neurologen oder Psychiater oder bei ihrem Hausarzt einen Termin bekommen, um zu erfahren, ob sie nicht auch ADHS haben. Das ist leider schwierig, weil es viel zu wenige davon gibt, aber das ist sehr hilfreich und sehr wichtig, dass diese Eltern mehr dann über sich selbst auch reflektieren können und erkennen, dass sie eben ein Problem haben in der Impulskontrolle und dass sie selbst eben genau wie ihr Kind auch Informationen sich nicht gut speichern, schnell vergessen, aufschieben und nicht aufräumen können, dazu neigen, von einer Sache zur anderen zu springen. Also, und das dann den Kindern aber anders vorzuleben, ist natürlich unendlich schwer. Insgesamt ist ein Kind aber anstrengend mit ADS, weil es sehr viel Kontrolle braucht. Nicht Kontrolle, dass immer alles fürs gemacht werden muss, aber muss immer kontrollieren, ob es auch alles richtig läuft, ja, ob das Kind sich nicht selbst in Gefahr bringt. Das habe ich gar nicht erwähnt. Die Unfallgefährdung ist erhöht, auch Studien belegt, sowohl bei Kindern mit ADHS als auch bei Erwachsenen. Also immer gucken, ja, kommt es auch wieder runter vom Baum, auf dem es geklettert ist. Oder wenn es da irgendwo ganz spannend irgendwo hinläuft, weil es einfach nicht vorausdenkt und sich keine Gedanken macht, dass irgendwas passieren könnte. Man muss schon mehr aufpassen, ja. Das heißt, die Eltern haben diese kleinen Freiräume oder Ruheräume, die anderen Eltern haben weniger. Und das ist anstrengend. Und je nachdem, wie viel Unterstützung sie sonst noch von ihrem Umfeld kriegen können, sind sie nachher schnell an einem Punkt, wo sie auch nicht mehr können.
Okay, wer jetzt das alles so gehört hat und sich denkt, ja, das könnte irgendwie alles zutreffen, der geht zum Kinderarzt oder selbst zum Arzt, so könnte ich das jetzt
Ja.
mal zusammenfassen. Auf jeden Fall haben wir über die Symptome gesprochen, darüber, wie man ADHS feststellen kann, welche stufenweise Therapie es gibt. Und das fand ich jetzt eigentlich mit das Schönste, dass Sie gesagt haben, was das aber auch Positives mit sich bringt, ne?
Ja.
Und das hat man, finde ich, selten, wenn man über ein Krankheitssymptom redet, über eine Krankheit oder eine Störung, dass da eigentlich nur besprochen wird, naja, was ist irgendwie alles doof, aber einfach auch mal zu sagen, das bringt auch was Positives, finde ich sehr, 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 sehr gut und einen sehr guten Input.
Ja, das ist auch meine Überzeugung, das erlebe ich auch bei den Erwachsenen. Es gibt bestimmt Berufszweige, die sind besonders dicht besetzt von Menschen mit ADHS. Und das sind vor allem die, wo sehr viel Kreativität erforderlich ist. Das sind Menschen, das sind die Berufszweige, wo viel Aktivität ist, wo man auch viel Action hat, auch im sportlichen Bereich. Aber es sind auch Berufsrichtungen, wo die so in den sozialen Bereich gehen, wo sie viele finden, die ADHS haben, die eben dieses ganz besondere Bedürfnis oder die besondere Fähigkeit da auch ausleben können.
Dementsprechend ja dann auch wieder denjenigen selbst ja auch geholfen ist, weil sie was tun, was ihnen Spaß macht, ne? Das muss man ja
Ja,
auch
wo
sagen.
sie Erfolgserlebnisse haben und die kriegen sie natürlich dann dadurch.
Gut, ich danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben beim Fitmacher. Wir haben viel gelernt und wer noch Fragen hat, der kann in die Beschreibung zu der Folge gucken. Da gibt es die entsprechenden Links. Vielen Dank.
Okay, tschüss.
Tschüss.